ARD Sounds.
Es gibt ja so Phänomene in der Wirtschaft, über die denkt man selten nach, obwohl wir alle in unserem Alltag damit zu tun haben. Wie viel wisst ihr zum Beispiel über die Molkereien DMK und Ahla, deren Fusion gerade genehmigt wurde? Ich eher wenig. Die verarbeitete Milch der beiden habe ich aber auf jeden Fall schon mal gekostet und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Frischkäse von Buko, Butter von Care Gordon, Käse von Milram, Brei von Alete und so weiter und so fort. Und deshalb ist diese Fusion, die einen europäischen Molkerei-Champion erschafft, auf jeden Fall einen näheren Blick wert. Welche Auswirkungen wird sie haben? Auf den Milchmarkt, auf die Milchbauern und auf uns Käufer im Supermarkt? Das erzählt uns meine Kollegin Astrid Kühn in gut 10 Minuten Wirtschaft. Kurz gehört, schnell kapiert, das ist unser Anspruch, in 5 Folgen pro Woche, unter anderem in unserer App ARD Sounds. Ich bin Arne Schulz, schön, dass ihr zuhört. Hi Astrid.
Hi, hi.
Was ist das für ein neuer Milchgigant?
Ja, da tun sich die Großmolkereien Ahla und Deutsches Milchkontor, DMK, zusammen und der neue Name, der wird Ahla sein, also beide jetzt Ahla. Der Zusammenschluss wird den Hauptsitz in Dänemark haben und rund 20 Milliarden Euro Umsatz werden prognostiziert. Die Milch liefern werden rund 12.000 Landwirte, viele davon aus dem Norden. Und der Vergleich ist immer ein bisschen schief, aber nur mal so für die grobe Vorstellung, die vermarkten dann so viel Milch, damit könnte man die ganze Bevölkerung in Deutschland ein ganzes Jahr lang mit Trinkmilch versorgen und hätte gerade mal ein Fünftel davon verbraucht.
Okay, also das zeigt die Dimension auf jeden Fall ganz gut. Und darum geht's auch, ne? Um diese Größe?
Ja, die Größe ist hier echt die Strategie, denn die beiden Molkereien versprechen sich einfach eine bessere Position am Markt, zum Beispiel für Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel.
Also die wollen mehr Macht, wenn sie sich an den Tisch setzen mit Edeka, Rewe, Lidl, Aldi?
Genau, aber längst nicht nur, denn das muss man auch wissen, nur rund 13% der deutschen Rohmilch werden überhaupt als Trinkmilch im Inland vermarktet. Der Rest geht einmal in die Verarbeitung zu Käse, Sahne und solchen Sachen und grob die Hälfte geht ins Ausland, also in den Export. Auf dem Weltmarkt schwanken die Preise stark und da kann ein groß und breit aufgestellter Konzern mit mehr Menge und Macht eben besser verhandeln als kleinere, so zumindest die Hoffnung.
Jetzt ist das ja so, dass DMK, das steht ja für Deutsches Milchkontor, das ist ja auch schon so ein Zusammenschluss, wo sich mehrere zusammengetan haben und das immer größer wurde. Auch Ahla, wenn du da mal in Dänemark an so einem Produktionsstandort vorbeifährst, riesig. Also die waren ja vorher eigentlich schon sehr groß.
Ja, das stimmt. Und die Fusion hängt hier auch damit zusammen, dass sich die Produktpaletten der beiden halt ganz gut ergänzen. Denn während DMK regionale Marken wie Milram oder Oldenburger hat, ist Ahla eher international aufgestellt und gilt als führend in der Molke- und Proteinherstellung. Und mit Whey-Protein, also aus Molke hergestellten Proteinen, da kann man gerade gutes Geld verdienen. Also das ist ein spannendes Feld.
Whey-Proteine, vielleicht ist es jetzt peinlich, das zu sagen, aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Was steckt da genau hinter?
Ja, zugegeben, ist auch ein bisschen ein Modebegriff und gerade sehr angesagt, aber im Grunde ist es Eiweiß, das aus Kuhmilch gewonnen wird. Milcheiweiß oder Molkeprotein kannst du das auch nennen. Das fällt zum Beispiel bei der Käseherstellung eh an und kann dann eben direkt extrahiert und zum Beispiel zu Pulver weiterverarbeitet werden. Ahla und DMK haben schon seit 2014 auch ein gemeinsames Joint Venture zur Herstellung von eben diesem Molkeprotein. Und das steht halt neben einer Mozzarella-Fabrik von DMK. Ne? Da fällt das Nebenprodukt Molke an und das wird dann mit Ahlas Technologie zu Molkeprotein weiterverarbeitet. Da siehst du, das ist so ein mögliches Beispiel für die Synergie zwischen den Unternehmen, die nun eines werden. Der Markt für das Whey- oder Molkeprotein, das dann als Rohstoff eben anderen Produkten beigemischt wird, normalen Lebensmitteln, aber auch zum Beispiel für High-Protein-Produkte, die gerade sehr angesagt sind, da ist das wichtig, Proteinshakes oder Riegel. Und dieser Markt, der boomt eben gerade. Anders als der Markt für klassische Trinkmilch, muss man auch sagen, denn da ist der Absatz eher rückläufig.
Okay, du hast gesagt, das ist ein globales Geschäft, nur ein kleiner Teil der Milch wird überhaupt in Deutschland verkauft. Ändert sich für mich im Supermarkt trotzdem was?
Also sichtbar erstmal wenig, würde ich sagen, denn die Marken bleiben alle, Milram, Oldenburger, Humana, Alete, Ahla etc. Also da soll jetzt erstmal nichts zusammengelegt oder eingespart werden. Es wird auch kein neues Logo im Regal geben oder sowas. Auch Werke sollen nicht geschlossen werden, heißt es aus dem Unternehmen. Das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, denn die haben immerhin 30.000 Mitarbeitende, unter anderem in Werk Zieven in Niedersachsen, aber auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und auch im Südwesten Deutschlands.
Und in Bezug auf die Preise, also wird jetzt Milch irgendwie günstiger bei mir im Supermarkt,
ja,
teurer?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch gerade bei so einem schwankenden Produkt immer sehr schwierig, direkte Preisauswirkungen vorherzusagen. Die EU-Kommission zumindest sieht erstmal keine wettbewerbsrechtlichen Probleme, denn es gäbe noch genug Konkurrenz und Angebot, auch im Handel. Also die Lebensmittelketten, die sind jetzt nicht auf Produkte von DMK und Ala angewiesen, sagt die Kommission, sondern die könnten immer noch ausweichen auf andere große Konzerne wie Nestlé, Danone oder Lactalis. Aber klar, wenn immer weniger, immer größere Konzerne den Markt unter sich aufteilen, dann kann langfristig der Wettbewerb natürlich darunter leiden. Und wenn wir jetzt mal auf die günstigsten Produkte schauen, die Ala über die Fusion mit DMK jetzt ja auch zunehmend im Portfolio hat, ne? Also diese No-Name-Produkte, diese Eigenmarken, da läuft die Preisbildung sowieso über den Weltmarkt, also unabhängig von den Produktionskosten, die wir hier in Deutschland haben. Ob man diesem Druck als größere oder kleinere Molkerei besser standhalten kann, ja, da gehen die Meinungen eh auseinander.
Was ist denn mit den Milchviehhaltern, also mit den Landwirten, die ihre Milch an diese Molkereien verkaufen. Sind die denn Fans von diesem Zusammenschluss?
Ja, dazu muss man vielleicht noch einmal sagen, das ist ja eine genossenschaftliche Molkerei, die da entsteht. Auch DMK und Ala waren bisher schon genossenschaftlich organisiert. Das heißt, Landwirte sind Mitglied in diesen Molkereien. Im Grunde sind sie Miteigentümer und dürfen daher gewisse Dinge mitbestimmen. Deswegen mussten die jetzt auch sagen, wollen wir diese Fusion? Ja, nein. Und 90% der Landwirte von DMK und Ala haben der Fusion zugestimmt. Also klares Votum. Die zentrale Hoffnung ist einfach als größerer, breiter aufgestellter Player. Dann könnte man vielleicht auch Schwankungen beim Milchpreis einfach besser abfangen als kleinere Molkereien. Es gibt aber lauten Widerspruch, das muss man auch sagen, etwa von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der ABL oder dem Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, die warnen und zwar vor einem Oligopol, weil eben durch solche Fusionen die großen Molkereien immer mächtiger würden und die Bedingungen zum Nachteil der Erzeuger diktieren könnten. Konkret, ne, wenn ich jetzt als Bäuerin nicht zufrieden bin mit dem Milchgeld, das ich bekomme von meiner Molkerei, dann ist halt blöd, wenn es in meiner Region kaum noch Alternativen gibt. Die ABL hat auch empört auf die Entscheidung der EU-Kommission reagiert, diese Fusion durchzuwinken und zwar ohne Bedingungen, einfach so. Und die verweisen auf die deutsche Monopolkommission, die hatte nämlich die zunehmende Konzentration bei den Molkereien auch als Ursache dafür genannt, dass Verbraucher immer mehr bezahlen, aber Landwirte eben nicht unbedingt mehr Geld bekommen. Dazu gibt es auch schon lange Kritik an zu geringen Mitbestimmungsmöglichkeiten in großen Genossenschaftsmolkereien.
Ist ja eigentlich irre, ne? 90% der Mitglieder sagen, lass das mal machen und die Verbände sagen dann, doofe Idee?
Ja, das ist aber auch, weil diese Verbände eben eher kleinere Unternehmen oder kleinere Höfe vertreten. Da gibt es immer große Diskrepanz. Milchbauer ist nicht gleich Milchbauer. Da muss man immer von der Hofstruktur schauen, wer hat welche Interessen.
Okay, und jetzt hast du gesagt, es gibt auch Kritik eben an diesen Mitbestimmungsmöglichkeiten bei diesen großen Molkereien. Wieso eigentlich? Meine Genossenschaft, die können überhaupt mitbestimmen, dürfen über sowas entscheiden. Ist doch eigentlich, klingt das doch ganz gut.
Genau, ne? Eigentlich ist die Idee, die Landwirte liefern die Milch an ihre Genossenschaft, an der sie selbst die Anteile halten und dafür haben sie Mitbestimmungsrechte. Aber in der Praxis sitzen eben nicht nur 5 Bauern an einem Tisch, sondern die großen Genossenschaftsmolkereien, die agieren tatsächlich eher wie Konzerne, die die Milch über verschiedene Holdings am Weltmarkt verkaufen. Wir haben es am Anfang gesagt, ne? Nur 13% geht überhaupt direkt in die Vermarktung. Große andere Teile des Rests werden noch weiter verkauft am Weltmarkt. Und zwar nicht nur als Trinkmilch, sondern auch als Rohstoff, zum Beispiel als Milchpulver. Je nachdem, wie gut oder schlecht das klappt, bekommen die Genossenschaftsbauern dann ihr Milchgeld. Bei den Verhandlungen sind die Landwirte aber nicht dabei und haben auch nur begrenzte Kontrollmöglichkeiten, wenn sie zum Beispiel finden, boah, das war jetzt eher ein schlechter Deal für mich, für meinen Hof. Also ganz anders als bei kleineren, regionaleren Molkereien, die auch ohne Tochterunternehmen agieren. Da heißt Genossenschaft noch eher Mitgliederversammlung, Vertreterversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand. Und der hat dann die Möglichkeit, wenn was nicht stimmig ist, zu sagen, ich will jetzt mal eine Wirtschaftsprüfung, ich will mal genau wissen, wie ihr zu diesen Preisen kommt. Und das geht bei den Großen halt eher nicht.
Wer gewinnt denn jetzt am Ende? Also die Verbraucher, die Bauern, einfach nur Ala?
Tja, auch das muss man natürlich erstmal beobachten. Aber ja, als erstes Mal gewinnt Ala und zwar Marktmacht und damit auch Verhandlungsstärke gegenüber den großen Abnehmern und die Chance, im boomenden Proteinmarkt richtig groß zu werden. Für Verbraucher gibt es vielleicht mehr Auswahl, gerade bei Premium-Milchprodukten, aber jetzt nicht automatisch Preissenkungen. Und für die Bauern ist es ein Stück weit eine Wette. Sie hoffen, dass die Größe sie stabiler durch künftige Krisen trägt, aber ob das aufgehen wird, das hängt davon ab, wie die Molkerei ihre Gewinne verteilt. Und das, sagen halt Kritiker, lässt sich bei einem Unternehmen dieser Größe von außen kaum noch überprüfen.
Also ich habe zumindest einiges gelernt. Vielen Dank, Astrid.
Ja, sehr gerne doch.
Astrid beschäftigt sich bei uns übrigens schon seit Jahren mit Landwirtschaftsthemen, zuletzt zum Beispiel mit der Frage, warum der Iran-Krieg auch Landwirten Probleme bereitet. Oder sie hat uns letztens auch erklärt, warum deutsche Bauern vergleichsweise wenig vom Bio-Boom im Supermarkt profitieren. Die Folgen dazu verlinke ich euch hier in den Beschreibungen. Und wenn ihr uns mögt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, dann findet ihr die neueste Folge immer sofort auf eurem Handy. Ich bin Arne Schulz, danke fürs Zuhören. Tschüss!